Es ist Dienstag, der 29. Oktober. Das ist der Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Max Ropers. Heute zu Gast ist Thomas Hörner und wir reden über den HSV. Jetzt geht's los.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ich habe ihn schon angekündigt. Er ist zu Gast. Thomas Hörner, wie geht's dir?
Kann nicht klagen. Schöner Morgen, bis auf das Graue. Nebelgedöns hier draußen, alles gut bei dir?
Bei mir ist auch soweit alles gut und ich freue mich, dass du hier erschienen bist, denn das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich, denn beim Ballon d'Or sind gestern 50 Plätze freigeblieben, weil Vinicius Junior nicht zum Sieger verkündet wurde, sondern Rodri. Hast du einen Take zu der ganzen Ballon d'Or-Geschichte? Was wäre so dein favorisierter Spieler dieses Jahr gewesen?
Ja, also letztendlich läuft es, glaube ich, schon auf die zwei Namen hinaus, die dann so kontrovers, zumindest von einer Seite, wahrgenommen wurden. Ich finde, ich kann mit Rodri ganz gut leben. Wie man vielleicht hier sieht, bin ich Inter Mailand-Fan. Deswegen habe ich nicht die allerbesten Erinnerungen ans Champions-League-Finale mit ihm vergangenes Jahr. Aber Vinny Junior, ja, ist vielleicht individuell nochmal ein bisschen hervorstechender gewesen. Deswegen, ja, dass es so ein Politikum draus gemacht wird, ist natürlich auch ein bisschen albern.
Also ich finde es auch gerade bei Real Madrid sehr albern, denn der einzige Spieler seit mittlerweile nun 17 Jahren, der nicht das Real Madrid-Trikot getragen hat und den Ballon d'Or gewonnen hat, ist immer noch Lionel Messi. Und jetzt hat es endlich mal, weiß ich jetzt nicht, ich bin auch pro Rodri in dem Fall, aber dass man dann da so eine Geschichte draus fährt, dass man das jetzt nicht ein Jahr ertragen kann, dass man dann überhaupt nicht erscheint, obwohl ja auch Carlo Ancelotti den Trainer des Jahres Award gewonnen hat, finde ich schon, ja, irgendwie ein bisschen traurig und macht dann ja eigentlich auch den Ballon d'Or, ob man es jetzt will oder nicht, obsolet. Gibt ja eh viele Stimmen, die da das nicht ganz so gut sehen, wie das überhaupt zustande kommt. Und ich meine, Jamal Musiala war nicht mal in den Top 30, dafür aber Mats Hummels und Artem Dovbyk. Ich weiß nicht, ob das dann so der würdigste Award ist. Wer sich um diesen Award überhaupt keine Gedanken machen muss, ist der HSV. Der HSV ist in der zweiten Liga aktuell wieder mal nicht auf den Aufstiegsrängen. Er dümpelt so ein bisschen herum, kann man sagen, auf Rang 5, 18 Punkte. Nur ein Platz hinter Platz 2, ein Punkt hinter Platz 2, nur zwei Punkte hinter Platz 1. Also es ist ja noch alles drin. Aber die Niederlage in Elversberg jetzt am letzten Wochenende war wieder mal so ein Dämpfer, wie man ihn, wenn man das mit dem HSV hält, schon sehr, sehr oft bekommen hat. Gerade Elversberg. Und Thomas, jetzt versuch mal zu erklären, was dieses Jahr vielleicht anders ist, für die, die den HSV nicht so sehr verfolgen, weil man ja letztes Jahr in Elversberg schon eine Niederlage bekommen hat und dann die Saison gekippt ist, damals am 6. Spieltag. Was ist dieses Jahr anders oder was könnte dieses Jahr anders sein, jetzt unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart oder unter dem neuen Manager Stefan Kuntz?
Also was zunächst ins Auge stach oder ja, in die Ohren ist ja, wie Stefan Kuntz auf diese Niederlage reagiert hat. Es ist ja dann medial doch nur eine relativ große Nummer gewesen, fand ich, wie scharf er in seiner Kritik war. Und ich glaube, das ist ein Umstand, der ist ganz anders als jetzt in den vergangenen Jahren. So deutlich wurde das in meinen Augen nicht oder nur ganz, ganz selten benannt. Eher hat dieser ganze Club dazu tendiert, Misserfolge so ein bisschen in Erfolge umzudeuten und da immer so ein bisschen die Deutungshoheit über, die Geschehnisse irgendwie auf eine bisschen merkwürdige Art und Weise wieder für sich zu beanspruchen. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied und nichtsdestotrotz, hätte ich tatsächlich gedacht, dass die Mannschaft vielleicht doch ein bisschen weiter ist. War sie nicht.
War sie nicht. Zu so einem Spiel gehört auch ein Gegner. Muss man so realistisch sein, dass mittlerweile die SV Elversberg immerhin ja auch Siebter und nur zwei Punkte hinter dem HSV mittlerweile fast eine Kragenweite ist und dass man jetzt so eine Niederlage, nur weil es Elversberg ist, vielleicht gar nicht so hochhängen muss. Es hätte ja auch 2-4 in Düsseldorf enden können. Und da haben sie zum Beispiel 3-0 gewonnen. Also ist das vielleicht einfach normal, in dieser zweiten Liga dort zu verlieren?
Absolut nicht, würde ich sagen. Also man muss dann schon immer nochmal die Bilanzkennzahlen sich vor Augen führen, die Qualität des Kaders, den Etat und all solche Geschichten. Also dass Elversberg ein extrem ekliger und schwieriger Gegner ist, da werden noch viele die Erfahrung machen. Und natürlich ist die zweite Liga generell einfach von der ganzen Struktur her eine Liga, in der es einfach auch für große Teams immer wieder, vermeintlich große Teams, immer wieder zu Ausrutschern kommen wird. Und dennoch, und das, glaube ich, wollte Kunz mit seinen klaren Worten auch bezwecken, muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, was man als HSV für Ansprüche hat. Und wenn man diese Ansprüche wie am Samstag eben absolut nicht erfüllt, dann muss das eben auch derart dezidiert angesprochen werden. Und so gesehen fand ich es auf jeden Fall gut, dass er das so gemacht hat.
So, und wenn man jetzt mal in diese Worte ein bisschen genauer reingeht, dann kommt da auf jeden Fall mehr Kritik gegen die Spieler, die schon länger beim HSV sind, die jetzt schon so ein paar verpasste Aufstiege mitgemacht haben. Also man kann ja die Namen nennen. Jonas Meffert, Sebastian Schonlau, jetzt beide zuletzt Platzverweise bekommen. Daniel Heuer-Fernandes am Wochenende ein-, zweimal nicht gut ausgesehen. Der Torhüter. Dann kommt ein Ludovic Reis dazu, er auch Vizekapitän zwischenzeitlich. Und da ist natürlich jetzt die Frage, du kannst das natürlich jetzt so machen, auf der einen Seite die jetzt so runterzuziehen, auf der anderen Seite sind das natürlich, ob man will oder nicht, Säulenspieler in diesem Verein. Sie haben jetzt auch alle zuletzt wieder von Anfang an gespielt, wenn sie dann konnten. Und nur weil die Vorgänger das gemacht haben, heißt ja nicht, dass man jetzt genau das Gegenteil macht und es damit dann funktioniert. Was muss denn der HSV noch machen, außer jetzt, ich sag mal, ein bisschen mehr das Bewusstsein dafür schaffen, dass Niederlagen keine Erfolge sind?
Ja gut, das ist, finde ich, auf jeden Fall mal eine grundlegende Überlegung, die jedem Erfolg zugrunde liegt. Wie gesagt, so gesehen finde ich das schon gut. Stefan Kunz ist ja heute, habe ich im Abendblatt gelesen, so ein bisschen nicht zurückgerudert, aber hat so ein bisschen relativiert. Nichtsdestotrotz hat er diese Aussage in dem Moment, glaube ich, absolut nicht zufällig getroffen. Und tatsächlich ist es auch etwas, was ich immer wieder kritisiere und dann auch immer wieder, ich nenne es mal, im großen HSV-Umfeld auch auf Kritik gestoßen bin oder auch in Debatten geraten bin. Da geht es gar nicht irgendwie die Qualität oder auch den Willen, den generellen dieser Spieler, die du gerade genannt hast, irgendwie in Zweifel zu ziehen. Die Frage ist einfach, ob sie die Resilienz haben, ob sie diese Wettkampfschärfe haben, in den entscheidenden Momenten da zu sein und einfach ihre Leistung abzurufen und tatsächlich auch anderen Spielern dabei zu helfen, dass diese wiederum ihre Leistung abrufen. Ich habe da klare Defizite in den vergangenen Jahren erkannt. Stefan Kunz hat sie offenkundig auch erkannt und ich kann vielleicht so viel dazu sagen. Also ich hatte irgendwie vor dem Magdeburg-Spiel tatsächlich einen Termin mit ihm, habe mich da mit ihm in anderer Sache unterhalten und da hat er auch klar und deutlich angemerkt, dass der Kader diese Breite eben auch deswegen hat. Also wir diskutieren ja immer wieder über die große Breite auch in Sachen Qualität in diesem Kader und dass der Grundgedanke, der dem zugrunde liegt, schlicht und ergreifend auch ist, dass falls Situationen in der Saison eintreten, dass eben diese Spieler, die schon negative Vorerfahrungen gemacht haben, ein bisschen zu bröseln beginnen, dass man dann darauf reagieren kann. Und dazu passt die Aussage vom Wochenende 100%. Dazu passt tatsächlich auch seine Transferstrategie in einer gewissen Hinsicht, wobei ich da auch noch meinen würde, hätte man nicht vielleicht dann auch ein bisschen konsequenter auf diese eben genannten Spieler noch mehr, in Anführungszeichen, Druck, personellen Druck ausüben können? Ich glaube schon, dass das, zumindest mal irgendwie die Grundüberlegungen von Stefan Kunz irgendwie klar gezeigt hat.
Und dann muss man ja auch dann über den Trainer sprechen. Steffen Baumgart ist schon länger da als Stefan Kunz. Kam ja letztes Jahr im Februar, wurde noch von Jonas Bold, dem Vorgänger, verpflichtet, hat den Aufstieg nicht geschafft. Er hat die Mannschaft zwar irgendwo ein bisschen stabilisiert, aber hat ihn dann auch ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln genommen. Sie hatten dann nicht mehr diese Offensivpower, die sie vorher hatten, immer mit dem Risiko der Gegenangriffe. Und was ist denn jetzt anders? Denn ich gucke jetzt wieder auf die Ergebnisse und ich habe auch fast jedes Spiel gesehen und sehe, da richtig, richtig gute Auftritte. Gegen Magdeburg war das für 45 Minuten erstligareif. Wir haben uns letzte Woche ja im Stadion da gesehen, bis zur roten Karte von eben Sebastian Schonlau. Die Woche davor hat man, oder vor der Länderspielpause, hat man in Düsseldorf gewonnen. 3-0 beim Tabellenführer. Man hat den 1. FC Köln mit einem, ja, Anti-HSV-Matchplan geschlagen. Frühe Tore machen, hinten reinstellen, verteidigen. Auch zurückgekommen am Betzenberg, wo man letztes Jahr oder das Jahr davor kläglich verloren hat. Also da sind ja gute Auftritte dabei, aber so breit wie der Kader ist, es sind ja wirklich 27 Spieler, die eigentlich Zweitliga-Format haben ungefähr, so breit sind eben auch diese Vorstellungen. Und wie schafft es jetzt Steffen Baumgart, aus diesem ganzen Wust einen Kern zu schaffen, wenn eben auch einen Kern zu schaffen, der keine Rücksicht darauf nimmt, was hier die letzten Jahre davor war. Wie schafft er das? Denn der Elversberg-Auftritt war eigentlich wieder einer, da hätte es mich nicht gewundert, wenn auf einmal Tim Walter an der Seite gestanden hätte. Ohne ihn jetzt auch zu groß kritisieren zu wollen, denn auch unter ihm war es ja nicht so viel schlechter.
Ja, gebe ich dir recht. Ich würde sogar noch ergänzen, weil du gerade meintest, bis zu der roten Karte von Schonlau war es erstligareif. Ich würde sogar, wie gesagt, meinen, sogar danach eben noch. Und das ist, dass man da eben ja, richtig, so stimmt. Stabil drauf reagiert hat. Und deswegen, wenn wir dieses Gespräch vor einer Woche genau geführt hätten, hätten wir einen ganz anderen Zungenschlag natürlich drin. Und das ist natürlich so dieses Ernüchternde auch, weil man ja dachte, dieses Magdeburg-Spiel und eben auch die Wochen davor haben ja eine Schärfe, eine Konzentration und auch eine Härte im eigenen Anspruch offengelegt und gezeigt, dass man da irgendwie ein bisschen, ja, optimistischer irgendwie auf die Gesamtlage gucken kann. Was mich halt tatsächlich dann, unabhängig jetzt auch von diesem Elversberg-Spiel im Speziellen, aus Beobachtersicht ein bisschen ernüchtert hat, ist, der HSV hatte, finde ich, schon ein sehr schwieriges Anfangsprogramm, hat relativ gut gepunktet dann eben auch gegen die vermeintlich großen Gegner. Und vor allem eben auch, sich keine Blöße gegeben gegen die sogenannten kleinen Gegner, also gegen Regensburg gewonnen und so weiter. Ne? Das waren ja früher oder speziell unter Tim Walter irgendwo auch diese Stolpersteine, dass man das einfach da nicht hinbekommen hat. Und deswegen dachte ich, wenn man hier so den Punkteschnitt dann nochmal jetzt mit dem Restprogramm zum Winter hin nochmal schön aufbessern kann, wo eben auch so ein Spiel gegen Elversberg eine vermeintliche Pflicht Übung dazu gehört, dass man dann eben sich entscheidend auch im Vergleich zu den Vorjahren absetzen kann. Und wie Steffen Baumgart das hinbekommen will, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil Stefan Kuntz ja, wie gesagt, nicht umsonst eben dieses Führungsspielerdefizit angemerkt und kritisiert hat. Das heißt, irgendwie muss Steffen Baumgart an dem anknüpfen, was er eben schon gemacht hat, und zwar irgendwie eine bessere Balance im Vergleich zu den Vorjahren. Die hat er auf jeden Fall reingebracht, dass man aber eben auch in diesen Situationen einfach resilienter ist und nicht so völlig den Faden verliert, wie es in der zweiten Halbzeit in Elversberg war. Und wie er da eben diese Schonlaus, Meffertz und das sind letztendlich die Leute, die dafür, die einen gewissen Führungsspieleranspruch haben, wie er die resolut genug hinbekommt. Das ist die Aufgabe, die er einfach hat.
Ja, und der Kader, wie wir schon gesagt haben, ist sehr breit. Da ist jetzt eigentlich nicht die Marschroute, kann es eigentlich nicht sein, jetzt noch mehr Spieler zu verpflichten, weil der HSV hat auch sehr gute Verträge verteilt in den letzten Jahren. Die wirst du schwer los. Levin Öztunali ist jetzt zum Beispiel jemand, der nicht verkauft wurde im Sommer, obwohl er eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und für Zweitliga-Verhältnisse übrigens Geld verdient. Ein, zwei andere Namen. Genau. Und ja. Jetzt aber die Frage, wenn du aufsteigen willst, dann musst du ja trotzdem alles dafür setzen, denn der Aufstieg, also ja, es sind 7 Jahre und irgendwie scheint es ja finanziell trotzdem noch zu funktionieren. Trotzdem musst du das ja wollen. Und auch ein Davy Selke will aufsteigen. Und Davy Selke ist für mich so ein Gegenbeispiel, wo man sagen kann, der kommt zum HSV, hat Vorgeschichte mit Werder Bremen und so, ist jetzt vielleicht nicht der Fanliebling auf die ersten Tage gewesen, bei Social Media. Kommt aber hierher und scheißt sich nichts, auf Deutsch gesagt. Ja. Der, wenn du ihn im Stadion beobachtest, das ist einer, der Anweisungen gibt, egal an wen, ob den 19-jährigen Fabio Baldé oder den erfahrenen Daniel Heuer Fernandes. Der geht überall hin, der ja, jubelt mit dem Balljungen, er baut die Fans auf, er geht dahin, so. Und da fehlt es mir dann manchmal so ein bisschen, egal wie gut es jetzt läuft, so an so einem Gerüst, was sich an ihm aufrichtet. Denn das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass du mit 1-0 in Elversberg führst und jetzt ja auch schon gezeigt hast, dass du mit Führung umgehen kannst und dann so den Faden verlierst und auch nicht mehr in die Zweikämpfe kommst. Merkst du auch im täglichen Umgang vielleicht bei den Spielern, die jetzt schon länger da sind, auch so ein Knacks? Das ist ja, also, das ist ja irgendwie nicht mehr zu erklären, dass du auch mit den besten Umständen nicht mehr umgehen kannst. Zum Beispiel, du machst das Anschlusstor und kriegst 10 Sekunden später die gelb-rote Karte für Jonas Meffert. Das sind Sachen, die einfach nicht klar gehen und die dir immer wieder auch den Wind aus den Segeln nehmen. Denn du hattest ja zwischenzeitlich wieder Hoffnung an diesem Spiel in Elversberg und du hast sie dann wieder selbst eingerissen.
Ich möchte mich jetzt auch gar nicht zu sehr irgendwie auf den einzelnen Spieler Jonas Meffert kaprizieren, der natürlich Verdienste hat und ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Aber es war ja eben nicht nur dieses wirklich sagenhaft unnötige Foul dann, das er da zieht, sondern eben auch das Zweikampfverhalten bei ein, zwei Gegentreffern generell, auch so ein bisschen dieser pomadige Auftritt. Und da, schön, dass du sagst, so Davy Selke vielleicht jetzt irgendwie erstmal in Ungnade nach Hamburg gekommen, aber was der für eine Präsenz hat, für eine Körpersprache, auch für ein, ja, Siegeshunger, trieft aus jeder Pore bei ihm. Gerade im Stadion, finde ich, sieht man das extrem gut. Und ja, das ist halt dann schon irgendwie ein Kontrast zu all jenen, ja, die den ein oder anderen Misserfolg in den vergangenen Jahren mitgemacht haben. Und nochmal, es ist die klare Kalkulation vom neuen Sportvorstand, dass er das irgendwie als Gefahr sieht, dass er das auch in seiner Analyse, bevor er diesen Job angetreten hat, gesehen hat. Und ja, dass er da auch diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, damit man ja nicht zu abhängig am Ende vielleicht von diesen Spielern sein wird, die, ja, wie gesagt, so diese Mentalität in Deutschland, ein Wort, das man ja irgendwie nicht verwenden soll oder irgendwie auf dem Index steht, in Italien zum Beispiel, ganz normal, dass man über Mentalität und Siegesmentalität spricht, deswegen verstehe ich das immer nicht so ganz, aber ja, diese Spieler, ja, und da ist Davy Selke, finde ich, von seiner ganzen Körpersprache einfach ein scharfer Kontrast dazu.
So, und jetzt ist das Spiel nach dem Pokalspiel jetzt in Freiburg, wo man eigentlich sagen kann, das ist ein Spiel, das ein Bonus ist. Da kann man nicht viel erwarten bei einem Top-Team der ersten Liga, auswärts, unter der Woche nach so einem Ritt jetzt in Elversberg. Da geht es einfach darum, sich gut zu präsentieren und vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Warum auch nicht? Aber dann zu Hause gegen Nürnberg, gegen ein Team, was jetzt auch wieder Fahrt gewonnen hat. 12 Tore in 2 Spielen. Da fehlen jetzt Schondlau und Meffert. Und es gibt jetzt so die, und vielleicht auch Daniel Heuer Fernandes, denn die Torwartdiskussion ist noch nicht beendet beim HSV. Vielleicht auch ein Thema, was wir gleich nochmal beleuchten können. Das sind ja die 3 Spieler, mit Robert Glatzel natürlich, der sehr lange ausfällt. Das sind ja die Säulenspieler überhaupt. So, die stehen für diesen HSV seit Jahren. Die fehlen jetzt. Wie würdest du es denn angehen am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg? Spielerisch, aber auch personell, denn wir müssen ja jetzt nicht nur rummeckern, wir können ja auch mal vielleicht einen Lösungsansatz geben, wie der HSV dieses super wichtige Spiel gegen Nürnberg dann auch bestreiten kann. Denn es ist ja noch gar nichts verloren. Wir sind immer noch am 10. Spieltag.
Ja, interessant ist erstmal, dass dieses, ich nenne es mal das große Kunsttheorem, da gleich mal so einem Praxistest notgedrungen irgendwie unterzogen wird, weil eben die Spieler allesamt ausfallen werden aus verschiedensten Gründen. Ja, es ist natürlich generell so, dass in der Abwehr, also die Personalie Schonlau, da gibt es tatsächlich einfach nicht so viele Alternativen. Deswegen halte ich den zum Beispiel für generell schwerer ersetzbar als, ehrlich gesagt, Jonas Meffert, wo man ja theoretisch in Elfhadli einen Sechser hätte, der sehr vieles von dem mitbringt, was Jonas Meffert einfach abgeht. Und zwar diese Dynamik, diese Präsenz irgendwie, diese körperliche.
Vorwärts verteidigen, zweikampfstark, dynamisch, genau. Ne? Das ist ein Spieler, den kennt vielleicht der durchschnittliche Hörer dieses Podcasts noch nicht. Ich sag euch, auch wenn er vielleicht nicht beim HSV spielt, in 2 Jahren ist der in der Bundesliga. Ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber das ist ein Aufsteiger, wie man sich ihn wünscht. Der hat vor 2 Jahren noch im Amateurfußball gespielt.
Und der auch so ein bisschen diesen Kontrast, finde ich, von der Körpersprache darstellt zu manchen Situationen mit den anderen Spielern, ohne dass man das jetzt zu sehr aufbauschen möchte. Ne? Aber da hast du natürlich jetzt dir selber diese Baustelle gegraben, indem er halt jetzt einfach in der Innenverteidigung neben Schonlau sehr, sehr gut funktioniert hat. Und jetzt ist die Frage, reißt du eine weitere Lücke in der Verteidigung, wo Schonlau jetzt eben auch fehlt, und probierst es mit ihm im Mittelfeld oder eben behältst ihn hinten und muss dann dort irgendwie eine Alternative schaffen. Ich habe den Gedanken noch nicht völlig verworfen, dass Poreba gemeinsam mit Reis zum Beispiel auf so einer Doppel-6 funktionieren könnte. Generell finde ich Lukas Poreba eigentlich einen sehr ansprechenden Fußballer, der mir irgendwie bei beiden Trainern so ein bisschen zu kurz kommt. Vielleicht ist es tatsächlich dann eben auch mal eine Gelegenheit, da auch so ein bisschen einen neuen Drive in das eigene Spiel zu bekommen, weil er natürlich einfach ein anderer Spielertyp ist.
Spannender Spieler, bin ich bei dir. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar hinsichtlich der Fans. Denn jetzt werde ich oft auch gefragt, so da ich ja auch jetzt lange mit dem HSV, also ich komme hier nun mal her aus Hamburg, gefragt werde, wie lange macht das denn dieser Verein das noch mit? Diese Fans. Mein Take ist, die werden da bleiben bis zur Unendlichkeit. Also, denn es könnte ja noch viel schlechter laufen bei solchen Traditionsvereinen, wie man gerade beim 1. FC Köln sieht, wie man gerade beim FC Schalke 04 sieht. Sollte man sich da vielleicht ein bisschen sicherer sein, dass man den Rückhalt der Fans hat? Denn ich finde, eine treuere Fanbase hat es in den letzten 10 Jahren im deutschen Verein nicht gegeben, weil wer hat denn mehr Scheiße gefressen?
Bin ich in Teilen bei dir? Also generell ist es ja auch so ein bisschen die Erzählung, die in den vergangenen 3, 4 Jahren so aus dem Verein selbst gestreut wurde. So, wir haben das Stadion wieder vollgekriegt und hier eine Identität geschaffen. Interessanterweise, Stefan Kunz, wenn man sich mit dem unterhält, der vermisst hier eine wirkliche sportliche Identität. Das ist tatsächlich eine der großen Fragen, die er sich gestellt hat.
Was meint er damit? Was meint er denn damit, wenn er sagt, sportliche Identität, da kann man ja alles drunter sehen.
Ja, aber generell auch einfach, dass er sich einfach nicht ganz sicher ist, wofür dieser Verein jetzt gerade wirklich steht, außer irgendwie so ein bisschen Unterhaltungsprogramm am Wochenende zu liefern. Und du hast ja gerade, Entschuldigung, diese anderen Traditionsclubs genannt, und da knüpfe ich jetzt gleich nochmal an. Also letztendlich jeder fucking, entschuldige die Wortwahl, Traditionsclub hat enorme Mitgliederzuwächse, volle Stadien. Und das hat sich völlig entkoppelt vom sportlichen Erfolg. Also das ist eine Entwicklung, die es seit der Pandemie vor allem zu sehen gibt. Hamburg ist da keine Ausnahme. Hamburg ist da sogar, wie gesagt, sehr, sehr weit vorne dabei. Und was Treue angeht, natürlich irgendwie ein sehr abgehärtetes Publikum. Ich würde aber eben schon auch nochmal Wert drauf legen, dass hier wie soll man sagen, die Vorgängerregierung hat sich eben sehr gerne darauf berufen, das Stadion wieder vollgemacht zu haben. Letztendlich sind alle Stadien bei allen Traditionsclubs voll. Und das ist eine Entwicklung, die unabhängig davon passiert ist. Und die wird auch in Hamburg nicht abreißen.
Und wenn du jetzt auf die nächsten Spiele schaust und vielleicht auch mal den Blick auf die Konkurrenz richtest, denn, also ich habe es ja schon angesprochen, die zweite Liga ist super eng. Also da können jetzt wahrscheinlich aktuell gerade so vielleicht 12 Vereine realistisch oder vielleicht sogar 13 Vereine noch sich Aufstiegshoffnung machen. Denn selbst Darmstadt 98 ist kein unter Florian Kohfeldt kein schlechter Fußballclub, und die sind aktuell 13. Wenn du jetzt aber mal, du hast ja auch schon einige Spiele gesehen, dir alle Teams anschaust, wen siehst du denn wirklich vorne und wen siehst du denn jetzt im Vergleich zum HSV auch eine Nummer drüber im ganzen Auftreten?
Ja, kommt immer ein bisschen drauf an, welche Phase man in dieser Saison nimmt. Also wie du schon sagst, die zweite Liga ist so eng und dann reihen sich da immer wieder auch verschiedene Phasen dieser verschiedenen Clubs aneinander. Also wie gesagt, vor einer Woche hätte ich den HSV nach diesem Spiel gegen Magdeburg auf jeden Fall als das überzeugendste Team angesehen, weil auch Düsseldorf zum Beispiel, die ja gerade noch oben stehen, finde ich auch sehr, sehr viele Punkte mitgenommen hat, die im Zweifel auch mal verloren gehen können, wenn man sich rein den Spielverlauf ansieht. Rein von der Qualität, rein auch vom Trainer her, die Ideen haben ja tatsächlich schon irgendwo gefruchtet, bis zu diesem Elversberg-Spiel, ist für mich der HSV eigentlich die Mannschaft, über die es dann am Ende des Tages gehen muss. Das ist letztendlich natürlich trotzdem immer so, dass man jedes Jahr irgendwie ein Paderborn hat und ein Karlsruher SC oder ein Greuther Fürth oder so, ne, die dann eben damit oben reinrutschen. Aber es muss einfach, und deswegen hat Stefan Kunz mit seiner kleinen Brandrede absolut recht gehabt, es muss einfach der HSV sein, dem es vielleicht auch einfach mal gelingen muss, so wie es St. Pauli zum Beispiel letztes Jahr gelungen ist, sich mal 5, 6, 7 Punkte auch mal abzusetzen und dann eben gar nicht mehr in diese Flatterigkeit geraten zu können, wenn man eben mal so einen Ausgleich in Elversberg kassiert, dass man da irgendwie dann auch ein bisschen, ja, mit einer gewissen Coolness an die Sache rangeht. Aber das heißt im Endeffekt eben auch, dass man, ja, dass man erstmal bis zum Winter einen absoluten Fokus sich aufrechterhalten muss. Und ja, bei dieser engen zweiten Liga darf jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Weil sonst bist du in die Verfolgerrolle gezwängt und das hat irgendwie die letzten Jahre eben auch nicht funktioniert.
Ja, irgendwo ist es ja auch so ein, also da kommen wir jetzt noch ein bisschen ins Plaudern, aber es ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ist es ja auch, wenn ich mir, wenn ich da mal aus Spielersicht drüber nachdenke, musst du doch ein Selbstverständnis haben, dass du der Beste auf dem Platz bist. Egal wie, egal ob du das wirklich bist, ob du der 19-jährige Emporkömmling bist oder eben ein gestandener Spieler. Und ich finde, Davy Selke ist aktuell einer der wenigen, der das hat. Daniel Fartley hat es, glaube ich, der ist ein ruhigerer Vertreter, aber der zeigt es. Und ich glaube, davon braucht der HSV noch so 3, 4, 5 Spieler in der Startelf, die wirklich auch dauerhaft spielen, die sich dann eben nicht die Sperre abholen, die vielleicht auch mal fit bleiben. Jean-Luc Dompé hat wahnsinnig tolle Auftritte, wo du denkst, der könnte nächste Woche bei Bayer Leverkusen spielen. Dann ist er aber wieder fällt er zu schnell ab und hat dann eben, ja, einen Auftritt wie jetzt in Elversberg, wo einfach wenig dabei rumkommt. So, und wenn du aber 3, 4 Spieler hast, die da vorangehen, ich erwarte das eigentlich von Ludovit Reis, von seiner ganzen Dynamik, die er mitbringt. Wirklich ein Spieler, den man eigentlich auch schon vor 1, 2 Jahren eher in der ersten Liga hätte sehen sollen. Ich erwarte das vom Torhüter Daniel Heuer-Fernandes. Ich sehe Marco Richter sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob wie du das siehst, aber ich finde so Marco Richter, das ist sein, ja, du schüttelst schon mit dem Kopf, das ist eigentlich das, wofür er geholt wurde. Eigentlich so das Ähnliche, ist ja auch ein ähnlicher Typ wie Davy Selke, ähnliches Alter, haben ja auch ein paar Mal zusammengespielt. Das sind ja eigentlich die Leute, und wenn sie es nicht sind, dann müssen sie halt auch runter vom Platz. Und da fehlt es mir gerade, dass der HSV sich so ein bisschen wirklich so von diesen Altlasten löst, ohne jetzt die Person zu meinen. Vielleicht kann Jonas Meffert auch diese Sperre nutzen, jetzt gegen Nürnberg, um dann wieder sich neu zu finden. Das will ich gar nicht meinen, aber ich glaube, der HSV muss noch mehr denken, wir sind die Besten hier, und es dann auch ausführen. Denn oft wurde es ihnen oft gesagt, ja, wir haben so ein tolles, talentiertes Team, aber es kam so richtig nicht so die Erwartung, die dahinter geknüpft wurde. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe es komplett und bin da auch komplett bei dir. Und tatsächlich ist das eben auch, was mir in den vergangenen Jahren so gefehlt hat, weil man, finde ich, vom einen Extrem ins andere geraten ist, und zwar den HSV und sich selbst eigentlich kleiner geredet hat, als man war. Und dieses Mindset hat sich in meinen Augen auch so ein bisschen eben in diese Spieler übertragen, die jetzt eben immer wieder in solchen Situationen Probleme bekommen, weil das dann letztendlich doch diese Denke war, ja, okay, mein Gott, dann haben wir heute hier, keine Ahnung, gegen Osnabrück nicht gewonnen, aber die Saison ist ja noch ein bisschen...
Aber wir haben eine Reaktion gezeigt.
Genau.
Es kam immer eine Reaktion.
man war einfach mit zu wenig zufrieden so. Und das ist etwas, was als Impuls von außen nochmal gesetzt werden muss, was Steffen Baumgart setzen muss und Stefan Kunz genauso. Und was sich dann eben auch in die Spielerköpfe übertragen muss. Und die letztendlich wissen die doch in der Theorie, dass sie die besseren Fußballer sind. Es findet sich letztendlich, und das ist einfach eine Währung im Fußball, auf ihren Gehaltszetteln wieder so. Natürlich weiß ein Ludovic Reis, dass er vielleicht doch ein paar Euros mehr verdient als sein direkter Gegenspieler, der SV Elversberg. Und das ist großen Vereinen ist das tatsächlich eben ein Motivationsfaktor, dass du dich dann eben nicht hängen lässt, dass du dich dann eben nicht irgendwie unterkriegen lässt, dass du dann eben auch mal zurückächtst auf dem Rasen, ne? Und das sind einfach so Sachen, da ergibt sich die Mannschaft mittlerweile oder mitunter immer wieder mal.
Also ich bin da auch bei dir und ich finde, wenn man mal das Gedankenspiel macht, dass ein Mensch, der mit dem Fußball nichts zu tun hat oder mit der zweiten Liga nichts zu tun hat und auf die zweite Liga schaut und sich die Mannschaften, ohne jetzt irgendwie irgendeine historische Erfahrung zu haben, zu sagen, okay, das ist die Mannschaft, da ist das Stadion immer mit 57.000 Leuten ausverkauft. Da ist ein Trainer, der schon in der ersten Liga war und den ersten FC Köln nach Jahren der Mittelmäßigkeit in den Europacup geführt hat. Da ist Stefan Kunz, erfolgreicher Manager. Da ist ein Top-Torjäger mit Robert Glatzel. Und wenn der verletzt ist, kommt Davy Selke, der fast genauso viele Tore schießt. Und da ist ein Dompe, der super talentiert ist, der dir ein Tor des Monats jede Woche reinschweißen kann. Dann sollte doch eigentlich die Meinung sein, okay, das ist der Aufstiegskandidat und da ist der Support da, da ist die Sicherheit da. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, der Auftritt in Elversberg war schlecht, ja, aber er war, weiß Gott, nicht so schlecht, wie er vielleicht auch drumherum gemacht wurde. Es ist einfach ein starker Gegner, der wirklich super gegengearbeitet hat und dann muss man sich vielleicht davon lösen, dass es nur Elversberg war. Dass es nicht klar geht, da zu verlieren, aber dass man jetzt auch nicht komplett den Faden verlieren muss und Hasstiraden schmeißen muss. So ein klares Statement wie von Kunz finde ich da auch vollkommen in Ordnung. Das darf sich jetzt natürlich nicht abnutzen, aber für den ersten Schritt am 10. Spieltag finde ich das vollkommen in Ordnung. Das kannst du nicht am ersten Spieltag bringen, das kannst du aber auch nicht erst am 33. Spieltag bringen. Ich glaube, da sind wir dann doch einer Meinung. Würde mich auch interessieren, was ihr Zuhörer dazu sagt. Vielleicht auch aus einer ferneren Betrachtung auf den HSV rauf. Thomas, ich danke dir. Das war ein tolles Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Sonntag im Volkspark. Und an euch, die diesen Fever Pitch Podcast hören oder bei YouTube schauen, abonniert den Kanal und abonniert den Newsletter. Morgen ist dann wieder der Kollege Malte Asmus und Pit Gottschalk da. Und alles Weitere hört ihr hier. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Adios.